Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30 am Tag der Arbeit. Während wahrscheinlich die meisten von euch da draußen an diesem Feiertag noch im Bett liegen oder eventuell auch den Rausch vom Tanz in den Mai ausschlafen, sitze ich hier am frühen Morgen. Am Freitagmorgen, Fabi und Sören sind mir bereits zugeschaltet und ich muss die Frage aller Fragen stellen, Jungs. Sektion Tanz in den Mai und noch ein bisschen angeschlagen oder eher Sektion ausgeschlafen und topfit?
Oh, schwierige Frage. Ich würde sagen, nicht ausgeschlafen, aber auch kein Tanz in den Mai. Von daher trotzdem hallo zusammen.
Guten Morgen. Und bei dir, Fabi?
Guten Morgen erstmal aus dem unglaublich sonnigen, schon fast sommerlichen Meerbusch heute. Ich bin Vorzeigepapa, tatsächlich. Ich war gestern zu Hause, habe mir noch ein bisschen die Europa League gegönnt abends, bin früh ins Bett und daher würde ich sagen, wenn ich jetzt hochrechne, komme ich, glaube ich, auf meine 7 bis 8 Stunden Schlaf. Oh. Ja, 7,5, 7.
Die wilden Jahre sind vorbei, ja, man achtet mehr auf seine Gesundheit.
Ja, tatsächlich, muss man so sagen. Ich glaube, heute geht es auch noch zum Sport mit der ganzen Familie. Also nicht der klassische Tag der Arbeit.
Sehr gut, sehr gut. Jungs, wir haben einiges aufzuholen. Es ist viel passiert in der letzten Woche, hat sich einiges angestaut. Und ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Wir haben es wieder unterteilt in einige Blöcke. Und der Block, der uns am meisten beschäftigt, Sören, ja, ist der Bayern-Block. Und da würde ich sagen, blicken wir erstmal noch zurück, denn die Bayern fahren wieder nach Berlin.
Auf den DFB-Pokal. Ja, ich glaube, das war das große erklärte Ziel ja auch vor der Saison, dass man neben der Meisterschaft zumindest auch wieder den DFB-Pokal in die Höhe stemmen kann. Und ich glaube, wenn man dann ja das Spiel jetzt gegen Leverkusen nimmt, über die gesamte Partie, auch wenn das Ergebnis mit 2-0 vielleicht knapp klingt. Ich glaube, die Bayern haben ja eine sehr, sehr gute Auswärtspartie in Leverkusen gespielt. In der ersten Halbzeit kann ich mich an quasi keine Chance von Leverkusen erinnern. Dementsprechend dann auch die 1-0-Führung verdient. Zweite Halbzeit hat Leverkusen ein bisschen mehr gemacht. Am Ende dann mit Luis Diaz, der dann in der Nachspielzeit das 2-0 macht. Am Ende war es ein trotzdem ungefährdeter Sieg. Für Bayern natürlich kann es eine perfekte Saison werden, jetzt auch mit dem Einzug ins Pokalfinale. Und bei Leverkusen muss man sagen, das war mir ein bisschen zu ambitionslos, wenn man überlegt, Halbfinale, du spielst zu Hause, das ist im Prinzip der einzige Wettbewerb, ja, wo du noch einen Pokal holen kannst, war das ein Auftritt, der im Prinzip zu wenig war, um dann wirklich auch verdient ins Finale zu kommen.
Nach dem Spiel lebte der Traum dann vom Triple auf jeden Fall bei den Bayern weiter. Ja, und der Gegner, Fabi, oder möchtest du noch was zum Spiel sagen?
Nee, war mir nicht Highlight genug. Also nur 2-0 gewinnen auswärts. Sören hat alles gesagt.
Für ein Halbfinale eigentlich, ja, mutlos letztendlich, ne? Eigentlich.
Ja, ich glaube halt einfach, dass es ganz kurz gesagt einfach ein bisschen die Kräfteverhältnisse wieder gespielt hat. Der FC Bayern wirklich unfassbar kontrolliert über 90 Minuten. Und ich glaube, es war eindrucksvoll einfach zu sehen, dass das der große Unterschied ist zwischen den beiden Mannschaften oder wie weit sie eigentlich tatsächlich auseinanderliegen. Und ja, von daher hat man das große Ziel Berlin jetzt im ersten Schritt durchaus auch extrem verdient erreicht, eigentlich auch die ganze Pokalsaison gesehen. Also von erster Runde bis jetzt Halbfinale, also von daher glaube ich schon, dass man hier von einem sehr, sehr verdienten Sieg sprechen kann.
Nichts anbrennen lassen. Ja, und im Finale wartet dann der VfB Stuttgart. Da können wir uns auf ein, glaube ich, richtig cooles Finale freuen. Es ist nichts gegen Lautern oder Bielefeld in den letzten Jahren. Aber zumindest ist von den Namen her ein würdiges Pokalfinale, was uns da erwarten wird. Auch wenn die beiden Ligapartien auch schon ziemlich deutlich an die Bayern gingen. Ne? Ist, glaube ich, ein Spiel, Sören, gerade in Berlin. Da ist dann alles möglich.
Ja. Ja, in einem Spiel, ich glaube, das ist klar. Und je nachdem, die Belastung für die Bayern wird ja auch ein bisschen höher sein als für den VfB. Von daher ist es ein offenes Spiel. Ist es sicherlich dann auch der spannendste Gegner, den die Bayern in dem Wettbewerb dann auch kriegen konnten.
Genau. Gut. Ja, Fabian, und dann lass uns weitermachen mit der Champions League. das vorgezogene, in Anführungsstrichen, Finale zwischen den Bayern und PSG. Das Hinspiel in Paris und am Ende waren wir alle nur sprachlos und haben uns gewünscht, dass dieses Spiel nie enden wird.
Also ich habe mir schon gewünscht, dass es irgendwann mal zu Ende ist. Und zwar mehrmals während den 90 Minuten.
Positiv wie negativ, ja?
Positiv wie negativ. Ich glaube, an sich war es natürlich in Summe ein wildes Spiel und für jeden Fußballfan, also der vielleicht jetzt nicht unbedingt die Farben beider Mannschaften oder einer der beiden Mannschaften trägt, glaube ich, pure und beste Unterhaltung. Ich glaube, sowas hat es auch noch nicht so oft gegeben. Aber trotzdem war es natürlich ein Champions League Halbfinale, wo es für die Bayern um sehr viel ging. Und es war einfach an sich, glaube ich, ein ganz komisches Spiel, weil es in unterschiedliche Phasen, glaube ich, eingeteilt werden kann. Ich fand die ersten 20 Minuten der Bayern inklusive der 1-0-Führung wirklich extrem gut. Danach hat Paris sozusagen ein Stück weit die Initiative übernommen, war klar spielbestimmend. Trotzdem Paris natürlich aufgrund der individuellen Qualität und der unglaublichen Effizienz vor dem Tor in Führung gegangen. Aber auch hier genau in dieser Phase waren die Bayern immer da und konnten sogar zwischenzeitlich durch Olise ausgleichen. Dann hat sich eigentlich nach der Halbzeit, die ersten 10 Minuten, war eigentlich auch die Bayern die Mannschaft, die so ein bisschen am Drücker war, versucht hat, das Spiel zu kontrollieren. Und im Gegenzug ist dann die Phase angebrochen, in der du 3 Gegentore schluckst. Und eigentlich dann, wenn man glaubt, okay, damit ist es durch, kamen die Bayern dann doch wieder aufgrund ihrer individuellen Qualität auf 4-5 ran. Und für mich eigentlich in Summe nach wie vor ein Ergebnis, wo ich davon überzeugt bin, dass du auf jeden Fall Chancen hast, nächste Woche am Mittwoch weiterzukommen. Ich glaube, auch zu Hause ist es vielleicht dann nochmal ein anderes Spiel. Paris würde auch anders auftreten. Und dann gab es für mich eben auch den Faktor Kompany, der einfach am Dienstag ein Stück weit gefehlt hat. Woran mache ich das fest? Weil ich glaube, ich habe in der ersten Halbzeit gut erkennen können, dass die Bayern eigentlich nicht in der Lage waren zu reagieren während der Druckphase von PSG. Das aber einigermaßen kaschieren konnten durch den Treffer von Olise. Und vor allem im zweiten Abschnitt die Ein- bzw. Auswechslungen, glaube ich, hätten unter Kompany komplett anders ausgesehen.
Aber meinst du nicht, dass die Auswechslungen schon mehr oder weniger auf gewisse Situationen vorab abgesprochen waren?
Du kannst vorab viele Dinge, glaube ich, besprechen, aber es war, glaube ich, nicht vorhersehbar, dass das Spiel so laufen wird. Und ich glaube, dass es dann schon auch einen Unterschied macht, wenn du da unten an der Seitenlinie hast oder jemanden hast, der anders in das Spiel eingreift. Und das konnte man ja, sogar die Kommentatoren haben es, glaube ich, auch erkannt. Danks war ja hauptverantwortlich am Dienstagabend, wurde mehrmals unterstützt, ich glaube, von allen Verantwortlichen, die auf der Bayernbank waren. Ich glaube, ich habe noch nie Freund zum Beispiel an der Seitenlinie stehen sehen, was am Dienstag der Fall war. Also ich glaube, da gab es schon ein bisschen, wie sagt man da, Zirkus in dem Sinne, dass alle versucht haben, irgendwie Lösungen zu finden. Jeder durfte mitreden und das hast du halt nicht, wenn Mr. Aura höchstpersönlich da unten an der Seitenlinie steht. Und das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der nicht unterschätzt werden darf.
Okay. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Es war ja ein ziemlich offensiver Schlagabtausch von beiden Seiten. PSG macht die beiden Tore zum 4-2 und 5-2 innerhalb von 2 Minuten, 58. und 59. Minute. Muss man da Luis Enrique und PSG den Vorwurf machen, dass sie da nicht das Spiel umgestellt haben und sich da mal ein bisschen mehr aufs Verteidigen konzentriert haben? Dass sie da einfach da weitergemacht haben oder können sie es gar nicht einfach?
Ja, ich glaube, vielleicht haben sie auch so ein bisschen die Chance gewittert, dass sie vielleicht das Ergebnis noch höher in die Höhe hätten schrauben können. Aber klar, wenn du dann noch die Gegentore bekommst, dann musst du dich natürlich fragen, sind wir wirklich der Gewinner quasi der Partie oder haben wir dieses Spiel, auch wenn wir mit einem Tor gewonnen haben, ist vielleicht doch verloren? Weil die Chance war, glaube ich, groß, dass sie mit einem größeren Puffer ins Rückspiel gehen. Und aber vielleicht können sie auf diesem Niveau wirklich nur dieses Offensivspektakel was sie dann eben vielleicht auch bis ins Halbfinale gebracht haben. Aber ich bin mir sicher, wenn wir dann die Kurve aufs Rückspiel bekommen, dass PSG dann in München auch vielleicht nicht mit dieser hundertprozentigen Offensive antreten wird, weil das kannst du dir, glaube ich, in München nicht unbedingt erlauben.
Und Fabi hat es angesprochen, und das weiß ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass beide Mannschaften da weitermachen werden, wo sie jetzt im Hinspiel aufgehört haben, weil beide eigentlich nicht jetzt dafür einmal bekannt sind und es, glaube ich, auch nicht wollen und können, da eher taktisch an die Sache ranzugehen. Oder wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass beide Mannschaften taktisch an das Spiel rangehen. Ne? Die Frage ist nur, wie die aussieht, ob sie offensiv, defensiv ausgelegt ist. Was man halt auch bei so einem Spiel nicht vergessen darf. Und das war ja eigentlich, glaube ich, das Schöne anzugucken. Wenn man sich allein die Offensivreihen beider Mannschaften anguckt, dann steht da ziemlich viel individuelle Weltklasse auf dem Platz, wo man auch sagen muss, dass es eben viele andere Mannschaften gibt, wo aus diesen Situationen, wenn man die jetzt nimmt, vielleicht gar keine Tore entstehen, so wie am Dienstag. Das ist vielleicht ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, glaube ich, wenn du mal 5-2 führst in so einem Spiel, dann kam ja noch das Stadion dazu. Das haben ja auch die Spieler nach dem Spiel bestätigt. Und ich glaube, dass schon ein bisschen was dran ist, dass Paris sich einfach zu sicher gefühlt hat. Und dann eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt der dritte Treffer von Upamecano kam. Und auch hier, und da siehst du, bei beiden Mannschaften gab es ja eklatante Aussetzer in der Defensive. Weil das sind ja normalerweise Tore auf diesem Niveau, die du einfach nicht kassieren kannst. Und ich glaube einfach, im Rückspiel geht es darum für die Bayern. Es waren ja trotzdem unterschiedliche Spielansätze. Paris hat versucht, mit hier unfassbar schnellem Umschaltspiel sozusagen gefährlich zu werden. Und bei den Bayern sieht es ja eher dann immer ein bisschen langsamer aus.
Genau.
Hat aber einfach auch den Hintergrund, dass die Bayern aus einer Ballbesitzdominanz heraus eben ihre Chancen kreieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, wenn es ums Tempo geht. Und ich finde, wenn die Bayern es hinbekommen, im Rückspiel Paris so mit Ballbesitz zu dominieren wie in den ersten 20 Minuten und in den letzten 30 Minuten, dann glaube ich schon, dass Bayern die Möglichkeit hat, in Summe ja das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt übrigens auch der Punkt. Ich meine, wenn du ein Champions-League-Halbfinale spielst, am Ende, worum geht's am Mittwoch? Es geht darum, dass die Bayern gewinnen. Und du hättest auch im Zweifel gewinnen müssen mit einem Unentschieden oder selbst auch mit einem knappen Sieg. Jetzt spielst du zu Hause. Und das Ziel ist einfach, PSG zu schlagen, in welcher Form auch immer. Und ich traue das der Bayern-Mannschaft nach wie vor zu.
Ja, wird auf jeden Fall wieder die Tagesform entscheiden. Und lassen wir uns dann.
Also im Übrigen gab es ja auch noch so ein paar Dinge. Da muss man schon auch irgendwie ein bisschen fragend.
Der Elfmeter?
Ja gut, ich meine, den Elfmeter, den gibst du. Also da sage ich auch als Bayern-Fan in der heutigen Zeit, so wie die Regelauslegung ist, unglücklich, wenn der Ball zuvor vielleicht noch an die Hüfte, Oberschenkel geht. Aber da sich zu beschweren, dass es Elfmeter gibt, ist, glaube ich, ja, wäre dann zu sehr Fanbrille. Also der geht für mich in Ordnung. Ich fand halt, wie gesagt, ja, allgemein, ja, es war ein unfassbar intensives, interessantes Spiel. Es gab so ein paar Dinge drumherum ums Spiel. Da muss man dann auch, gut, eigentlich ist es nicht zum Lachen, aber wenn man dann sieht, dass die französischen Fans oder die Pariser Fans hier Banner hochziehen, wie Napoleon Deutschland einnimmt, wo du dann einfach nur den Kopf schütteln kannst, man stellt sich vor, das würde in München passieren, da wäre die Hölle los. Ich glaube, die ganze Welt würde auf uns gucken. Also es war in Summe dann schon auch in den Stimmen nach dem Spiel unisono, ja, dass Paris, glaube ich, nach dem 5-2 dachte, lass uns die Flüge nach Budapest buchen. Und sowas kann dir halt irgendwo dann doch noch teuer zu Gesicht stehen.
Ja, um die Ohren fliegen, ja. Ja, ich habe ja zu dir auch gesagt, die Tore, die kurz hintereinander gefallen sind, die waren einfach ja, zu schnell, waren auch schon 58. Minute, sprich eine halbe Stunde hatten die Bayern bis dahin Zeit. Also ich sag mal, wenn das 5-2 oder das 4-2 dann erst um die 70. fällt, dann geht das Spiel, glaube ich, auch, läuft das Spiel auch ganz anders. Da geht PSG viel konzentrierter noch an die Sache ran und, ne?
Aber da kann ich genauso auch entgegenbringen, dass ich sage, wenn Olise 2 Minuten nach
Ja.
dem 1-0 direkt das 2-0 macht, ich glaube, dann hast du da ein totes Stadion und spielst mit einer puren Dominanz zumindest die erste Halbzeit zu Ende. Und diese Phasen gab es eigentlich auch selbst in dieser Druckphase von Paris nach dem 1-0, als es so losging mit Dembélés großer Chance gegen Neuer. War es immer so, dass die Bayern in der Offensive noch zu Chancen kamen. Und das ist das eigentlich, was mich immer ein Stück weit ja, beruhigt hat in einer gewissen Hinsicht. Und von daher glaube ich, wie gesagt, die Chancen sind nach wie vor da, auch tatsächlich den ganz großen Schritt Richtung Budapest zu machen. Ich meine, klar, sind wir uns einig, es kann auch andersrum laufen. Lass Paris früh ein Tor schießen in München. Du kannst auch durchaus auch mal an so einem Abend untergehen, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Es wird ein gutes Spiel werden.
So, psychologische Vorteile nach dem Spiel, eher bei PSG oder eher bei Bayern?
Ich denke, es ist nach wie vor der Vorteil, der kleine Vorteil bei PSG, weil sie dieses eine Tor haben, dass sie eben auch wirklich aus den Umschaltsituationen von den Umschaltsituationen leben können erst einmal. Aber für Bayern ist es natürlich in dem Sinne ein Vorteil, weil sie müssen. So, und das ist immer, glaube ich, ganz gut in solchen Duellen, dass du musst einen Rückstand aufholen, und dass sie das gezeigt haben in dieser Saison, ist, glaube ich, jedem klar. Von daher würde ich sagen, leichter Vorteil PSG. Aber als deutscher Fan musst du natürlich auch den Bayern die Daumen drücken.
Was vielleicht noch hinterher ausschlaggebend werden kann, hat man jetzt bei dem Spiel auch gesehen, wenn man sich die Einwechslung angeschaut hat, kann dann auch die Bank von PSG sein, hinten raus.
Ja, das hast du ja jetzt am Dienstag gesehen. Ich glaube, wenn die Verletzten-Situation bei Bayern ist nicht optimal. Und wenn du dann schaust, im Prinzip hattest du ja keine Option mehr, zumindest offensiv zu wechseln. Okay, du hast noch einen Jackson auf der Bank, aber dann war es einfach dünn. Und von daher ist die Bank natürlich bei PSG ein bisschen breiter besetzt.
Das stimmt vom Namen her auf jeden Fall. Also bei Paris hattest du am Dienstag noch zwei, drei Jungs, Barcola zum Beispiel, der dann auch reinkam, waren im Übrigen dann aber kein Faktor.
Nee, gar nicht.
Bei den Bayern hast du jetzt bis Mittwoch auf jeden Fall wieder zwei Jungs, Bischoff und Karl. Ich glaube tatsächlich, nicht weil ich jetzt glaube, dass die beiden jetzt in dem Alter, in dem sie sind, schon die Unterschiedsspieler sind. Ich glaube aber ganz ehrlich, so wie das Spiel beispielsweise unter der Woche verlaufen ist, hättest du durchaus Bischoff nochmal bringen können auf den Außenverteidigerpositionen links, was übrigens ein großer Faktor war. Genauso auch glaube ich, dass vielleicht ein Lennart Kahl, wenn er hundertprozentig fit ist, für die letzten 10 Minuten, Viertelstunde durchaus auch hätte ein Element sein können, was du gut gebrauchen hättest können am Dienstagabend. Also die Möglichkeiten kommen zurück am Mittwoch. Trotzdem, und das hat man im Übrigen auch gegen Real Madrid, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, Kompany hat im Rückspiel, glaube ich, auch nur zweimal gewechselt. Das zeigt eigentlich auch ein Stück weit, wie breit der Kader bei den Bayern eigentlich ist. Und dann kommt noch ein Fakt dazu, der total verrückt ist. Wenn man sich dieses Niveau anguckt, das war gegen Real Madrid in beiden Spielen so und auch gegen Paris. Ich habe den Eindruck, dass die Bayern definitiv immer die fittere Mannschaft
Ja.
waren und bis zum Ende durchspielen konnten, während ich wirklich teilweise ungläubig auf dem Sofa sitze, wenn du ein Champions League Viertelfinale oder Halbfinale guckst und da liegen Spieler in der 80. Minute mit Krämpfen am Boden.
Wobei PSG schon deutlich fitter gewirkt hat als Madrid noch die Runde davor.
Ja, aber
Ja.
du hast es bei Paris auch gemerkt. Ich meine, klar kann natürlich dem Spielverlauf geschuldet sein, aber es wurde dann die letzten 10 Minuten, Viertelstunde, wurde es schon sehr wenig. Und die Bayern dann eben auch durch ihren Fitnesszustand eben tatsächlich auch dann wieder die Kontrolle übernehmen konnten. Ich meine, klar, wenn es blöd läuft für PSG, kriegst du am Ende sogar noch das Fünfte. Aber ehrlicherweise, das ist vielleicht jetzt so mein Schlussstatement zu dem Spiel. Ich weiß nicht, ob uns ein 5-5 so gut getan hätte, weil ich glaube, dann wären alle am Rad gedreht, glaube ich, wegen hier Mentalität und allem drum und dran. Vielleicht bin ich da ehrlicherweise bei Sören und sage, es ist so, glaube ich, das Ergebnis war verdient, 5 zu 4. Das spiegelt so ein bisschen den Spielverlauf wieder. Und jetzt sollen die Bayern erstmal mit einem Eintor-Rückstand in das Spiel gehen und wissen, dass sie gewinnen müssen, bevor da irgendwie zu viel Ekstase und Enthusiasmus entsteht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Gut, dann machen wir auf das Spiel schon mal den Deckel drauf, freuen uns auf jeden Fall schon mal auf kommenden Mittwoch. Und Sören, dann blicken wir quasi auf einen Tag später. Da war das andere Halbfinalspiel zwischen Atletico und Arsenal. Und da muss man festhalten, kann Arsenal, wenn sie von der Insel runter sind, froh sein, mit einem ja, Unentschieden wieder zurück nach London zu kommen.
Auf jeden Fall, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit war Atletico die bessere Mannschaft. Arsenal ist ja kurz vor der Halbzeit durch einen Elfmeter in Führung gegangen, aber in der zweiten Halbzeit war dann Atletico wirklich auch die Mannschaft, die dieses Spiel drehen wollte. Wirklich auch, ja, phasenweise muss man sagen, Arsenal so ein bisschen an die Wand gespielt hat. Von daher ist es für Arsenal auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, zu Hause kannst du auch mit der Atmosphäre dann einfach im Rücken durchaus den Finaleinzug perfekt machen. Aber es ist das offene Spiel. Ich glaube, ähnlich wie es ja auch bei Bayern und PSG ist, beides offene Spiele. Sehr, sehr intensiv war es, glaube ich, auch. Dass man da jetzt kein Schützenfest erwarten konnte, war, glaube ich, auch klar. Von daher auch da im Rückspiel alles offen.
Atletico alles reingeschmissen, Diego Simeone auch wieder Vollgas gegeben, richtig gute Stimmung im Stadion gewesen und ja, du hast es schon gesagt, ein Sieg wäre auf jeden Fall verdient gewesen und ja, Rückspiel würde ich auch sagen, ganz knapp Vorteil vielleicht Arsenal, aber Atletico ist ja auch zu allem bereit und da können wir uns wahrscheinlich nicht auf ein Schützenfest freuen, denn das sind zwei Mannschaften, die dann eher dann doch die taktische Herangehensweise wählen und eher, ja, bisschen bedachter ans Spiel rangehen. Ne?
Ja.
Von daher muss man da mal schauen. Klar, Favorit für dich Arsenal dann? Doch, trotzdem.
Ja, sie haben natürlich im Moment eine schwierige Phase, das muss man sagen. Die Ligasituation spielt da auch mit rein. Sie hatten einen enormen Vorsprung auf Manchester City, um endlich mal Meister zu werden. Jetzt ist City hinten dran, das heißt, du musst den Fokus auch auf die Premier League-Spiele setzen am Wochenende, dass du da deine Punkte holst. Vor allen Dingen jetzt ist auch wieder so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, alle Arsenal-Fans kennen das, dass du am Ende der Saison wieder mit leeren Händen dastehst. Von daher, das ist jetzt eine brutal wichtige Phase und man wird auf jeden Fall sehen, ob die Mannschaft das vom Kopf her hinbekommt, zumindest jetzt auch ins Finale der Champions League einzuziehen. Von daher würde ich sogar sagen, leichte Vorteile für Atletico Madrid.
Wo Diego Simeone ja quasi und Atletico die Champions League Quali sicher haben und
Ja.
am Wochenende mit Sicherheit auch wieder ordentlich durchrotieren wird. Gut, so, und dann kommen wir zu, nachdem die Bayern verloren haben, kommen wir zur zweiten deutschen Niederlage. Der SC Freiburg verliert in Braga, hinten raus in der Nachspielzeit. Unglücklich mit 2
Ja.
zu 1. Allgemein ziemlich komisches Spiel. Nuno Atubolu hält da kurz vor der Halbzeit noch einen Elfmeter hinten heraus. Beim 2 zu 1 sieht er relativ unglücklich aus, weil er den Ball nach vorne klatschen lässt. Ein Spiel, was der Sportclub auf jeden Fall nicht verlieren muss.
Nein, es war, glaube ich, wirklich wieder ein super Auftritt. Wenn man bedenkt, in welchem Stadium man mittlerweile ist beim SC Freiburg, dass du wirklich im Halbfinale stehst, gegen eine Mannschaft, die ja auch wirklich erfahren ist auf diesen Wettbewerben, hat der SC Freiburg wieder eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es schon ein bisschen offener. Das muss man sagen. Hinten heraus war dann Braga schon die bessere Mannschaft. Klar, das 2-1 ist dann ein bisschen unglücklich entstanden, aber nach wie vor mit Blick auf das Rückspiel, ich glaube, Freiburg hat in diesem Wettbewerb schon gezeigt, dass sie auch so einen Rückstand drehen können. Klar, unentschieden wäre besser gewesen, aber ich glaube schon, dass du, da du ja das Heimspiel hast im Rückspiel, durchaus noch die Chancen hast, das zu drehen und wirklich eine Sensation schaffst. Ich finde es ohnehin jetzt schon, dass im Halbfinale steht, ist eine Überraschung. Und wenn es dann weitergeht ins Finale, dann wäre es eine Sensation. Von daher alles offen, auch wenn es natürlich ein bisschen unglücklich war.
Ja, so ganz rotieren beziehungsweise das Wochenende locker angehen, steht für den Sportclub dann ja auch nicht wirklich zur Debatte, ne? Denn da geht es ja weiterhin noch um Kampf 7, weil was die 5-Jahres-Wertung angeht, durch die beiden Niederlagen der deutschen Clubs und Rayo Vallecano hatte gewonnen, sind wir da wieder ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Jetzt noch eine kurze Quizfrage zum Ende der Champions League. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja auch gelesen. Das einzige 5-4 in einem K.O.-Runden-Hinspiel war vor 17 Jahren zwischen Leverkusen und PSV Eindhoven. Habt ihr noch Torschützen eventuell die euch einfallen?
Vor 17 Jahren.
Vor 17 Jahren gab es mal ein 5-4 in der K.O.-Runde.
Jetzt muss ich erstmal 2026 minus 17 rechnen. 2009, wer hat denn da überhaupt bei Leverkusen noch gespielt?
Bernd Schneider bestimmt noch.
Berbatov.
Butt im Tor.
Keine Ahnung.
Es ging auf jeden Fall 5-4 für Leverkusen aus. Dreifacher Torschütze auf Leverkusener Seite, Ulf Kirsten. Und auf Eindhoven Seite ein Spieler, der dann eine Weltkarriere startete.
Robben?
Nein, Ronaldo.
Ui.
Ronaldo hat bei PSG Dreierpack.
Vielleicht ganz kurz noch zum SC Freiburg, muss man ja sagen, dass es schon irgendwie so eine Jahrhundertchance, glaube ich, ist. Weil wenn man sich das Spiel gestern so angeguckt hat, hat man doch einen sehr schlagbaren Gegner. Das ist Punkt 1. Das zweite Halbfinale wurde ja auch von Nottingham, also vom Underdog, gewonnen. Ich glaube, die Chance, wirklich diesen Cup zu gewinnen, die ist dieses Jahr so groß, wie sie wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht mehr werden wird für eine Mannschaft wie Freiburg. Und ich hoffe nur, nachdem man ja so bitter im DFB-Pokal ausgeschieden ist, auch unglücklich, haben wir vorher gar nicht erwähnt, dass es vielleicht diesmal klappt und vielleicht ein Finale dabei rauskommt. Wäre natürlich mega für die Bundesliga in jeglicher Hinsicht und für die Freiburger natürlich auch.
Jetzt noch kurz zu Nottingham, du hast es angesprochen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Sie hören wahrscheinlich als England-Insider ein bisschen mehr. Ich wusste gar nicht, dass der Ortega gewechselt ist von City nach Nottingham.
Ja, im Winter,
Ah,
ja.
im Winter. Aber nur ausgeliehen. Oder
Nee,
fest?
komplett
Nee.
gewechselt.
Ach, krass.
Ja.
Ja. Oh, okay. Gut.
Der Vertrag wäre ja ausgelaufen im Sommer, deswegen.
Ja.
Ah, okay, sie. Okay, gut. Dann geht's weiter. Bundesliga, Kampf um die Champions League-Plätze. 3 ist soweit eigentlich für RB reserviert. Nach dem Wochenende, nach dem 3:1 ungefährdet gegen Union Berlin, kann RB da fest mit der Champions League im kommenden Jahr planen. Und wahrscheinlich auch mit Diamondesion.
Ja, wenn man die Aussagen so nimmt, dann ja. Also Champions League, da würde ich auch sagen, ist RB dabei. Ich glaube, das war ja auch das Ziel in dieser Saison, dass du dich wieder für die Champions League qualifizierst gegen einen sehr dankbaren Gegner. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Ich glaube, war von Beginn an Spiel auf ein Tor. Union Berlin ist aktuell, glaube ich, gar nicht in der Lage, gegen solche Gegner überhaupt was zu reißen. Von daher RB auf jeden Fall auf Champions League Kurs.
Letzten 5 Bundesliga-Siege in Folge und Union letzten 8 Spiele, 4 von 24 Punkten. Da geht der Trend deutlich nach unten. Und ja, wenn man so auf Restprogramm guckt, mal abwarten, ob Union da überhaupt noch ein paar Punkte in dieser Saison dann holen wird. Ja, und dann die folgenden Gegner, Fabi, mit dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim auf Platz 4 und 5, beide punktgleich, trennt nur das Torverhältnis. Und jetzt am kommenden Wochenende, wir blicken schon einen Ticken
Ja.
voraus, das direkte Duell. Dein Favorit so, was das angeht?
Mein Favorit, VfB, na, tatsächlich.
Auch mit Hinblick aufs Restprogramm.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach die Entwicklung jetzt in den letzten 1, 2 Jahren unter Hoeneß. Da muss am Ende eben auch die Champions League rausspringen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, Hoffenheim wäre mir sowieso lieber, wenn sie in der Europa League spielen würden. Weil ich glaube, jetzt so ein bisschen, nachdem der VfB da auch so oder die Erfahrungen gesammelt hat international für die Bundesliga gesehen, fände ich die Rangordnung dann schon ein Stück weit besser, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, der VfB wird es machen.
Okay. Die Stuttgarter machen es eigentlich unnötig spannend. So, nachdem nur 1:1 am Wochenende, dann am Sonntag zu Hause gegen Bremen, lagen ja 1:0 zurück, belohnen sich dann noch, holen in der zweiten Halbzeit noch den Punkt. Da waren verschenkte Punkte auf jeden Fall gegen Bremen, obwohl die Bremer auch einen ziemlich guten Auftritt da in Stuttgart abgeliefert haben.
Ja, auf jeden Fall ein guter Auftritt, wobei man da sagen muss, sie hatten natürlich wirklich nur wenige Phasen im Spiel, wo sie gefährlich wurden. Also der VfB war schon die bessere Mannschaft, wenn ich an die zweite Halbzeit denke. Da tauchten die Bremer nicht ganz so oft vor dem Tor auf. Von daher, ja, sind das die Spiele, glaube ich, wenn du das vielleicht dann nicht in die Champions League schaffst, die dich dann hinterher ärgern, dass du da eben nur einen Punkt geholt hast, gerade zu Hause gegen so einen Gegner. Ist ein Unentschieden zu wenig. Also du musst im Prinzip aus meiner Sicht, wenn ich auf das Programm jetzt vom VfB noch gucke, musst du gegen die TSG gewinnen. Also die TSG würde theoretisch, glaube ich, schon einen Punkt gegen Stuttgart reichen. Dann hast du vermeintlich leichtere Aufgaben aus Hoffenheimer Sicht
Bremen und Gladbach.
mit Bremen und dann, glaube ich, gegen Gladbach. Also da wäre dann der leichte Vorteil eher bei der TSG.
Das weiß ich gar nicht, weil die TSG hat ja auch in den letzten Wochen durchaus eine komfortable Situation auch verspielt gegen solche Gegner unter anderem auch, oder?
Wobei
Das
ich
stimmt.
glaube, die Talsohle ist eher durchschritten jetzt, oder?
Ja. Ja, und du musst natürlich auch gucken, auf dem VfB, der muss dann gegen Leverkusen. Ich glaube, Leverkusen hat auch noch was zu tun in dieser Saison. Können sich die Saison jetzt auch nicht unbedingt abschenken. Von daher.
Aber das ist doch auch ehrlicherweise ganz, ganz cool, dass es so ist. Weil wenn du jetzt den Fernseher anmachst am Wochenende und du hast doch 17 Mannschaften in der Bundesliga, bei denen es um was geht, mehr kannst du dir ja eigentlich gar nicht wünschen. Stell dir vor, die wären jetzt schon alle durch und es würde um nichts mehr gehen, dann brauchst du tatsächlich den Fernsehergefühl gar nicht mehr einschalten. Also ich finde das eigentlich so jetzt ganz cool zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vor allem jetzt der kommende Spieltag, ne, gerade oben, was das angeht, VfB gegen TSG, dann hast du noch Leverkusen hat eigentlich bis zum Ende der Saison alles in der eigenen Hand. Die folgenden Gegner, jetzt am Wochenende Topspiel gegen Leipzig zu Hause, dann musst du zum VfB und am Ende nochmal der HSV. Also da musst du eigentlich 9 Punkte rausziehen, wenn du wirklich mit Platz 4 gehen willst, ne? Als aus Leverkusener Sicht. Und Leverkusen hat aus meiner Sicht da mit die schlechtesten Karten hinten raus. Trotz jetzt,
Sie
aber
haben aber
auch,
auch
glaube
den
ich.
höchsten Druck,
Ja.
oder?
Ja. Das mit Sicherheit. Ich komme jetzt auf jeden Fall mit einem guten, ja,
Wie
wie
sieht
sagt
denn
man?
am Samstag die Konferenz eigentlich aus? Ja.
5 Spiele auf jeden Fall. Ne? Auch schon mal gut. Dann haben wir Samstagabend Topspiel Leipzig und dann 3 Spiele am Sonntag. So ein Derby. Am Samstag hat Leverkusen ja auch gewonnen beim FC, wobei das schon sehr schmeichelhaft war.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das war ein Spiel, was vielleicht dann auch eher hätte unentschieden ausgehen können. Gerade der FC fand ich in der zweiten Halbzeit auch einen guten Job gemacht. Waren schon näher dran, dann eben auch hinten heraus den Ausgleich zu erzielen. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen unterstrichen das Spiel, dass Leverkusen in dieser Saison ja wirklich eher sich die Punkte erkämpfen muss. Vielleicht dann auch glücklich froh ist, solche Spiele zu gewinnen. Dass mir dieser souveräne Auftritt einfach auch fehlt, vielleicht dann eben auch so in so einem Derby hinzufahren. Du führst dann 2:0, das musst du abgeklärter runterspielen. Das fehlt in Leverkusen im Moment so ein bisschen. Aber es geht jetzt darum, glaube ich, nur Punkte zu holen. Das muss man sagen. Spielerisch ist jetzt vielleicht wirklich egal. Und dann nimmst du halt so einen Derby-Sieg dann eben auch mit.
Ich finde es ja nur vielleicht so interessant oder auch komisch auf Kölner Seite. Das größte Thema, was sie das ganze Jahr hatten, war Kwasniok. Gefühlt, man hat händeringend nach Gründen gesucht, warum die Entlassung richtig war. Man entlasst ihn oder entlässt ihn. Das Spiel bzw. die Ergebnisse werden kein Deut besser. Aber man hört nichts mehr aus Köln. Das ist doch urkomisch, oder? Also gefühlt wie wenn Kwasniok das große Problem gewesen wäre. Aber es ist ja nichts besser geworden. Das Einzige, es wurde ruhiger im Verein. Ganz komisch.
Im Verein wurde es ruhiger und ich glaube, das hängt auch zusätzlich noch mit damit zusammen, dass wenn du auf die Tabelle guckst, ja, dass du mit wahrscheinlich jetzt den 31 Punkten in den nächsten 3 Spielen wahrscheinlich noch nicht mal mehr einen Punkt holen musst, und trotzdem drin bleibst und dass sich da alle wahrscheinlich so ein bisschen auch in Sicherheit fühlen, dass es auch in der nächsten Saison dann Bundesliga heißt, ne?
Ja, aber das Ding ist halt natürlich, die Vorzeichen sind jetzt natürlich schon auch ein bisschen gestellt. Also du brauchst jetzt im Zweifel im Sommer auch wirklich einen neuen Trainer, meines Erachtens zumindest, weil das ja schon sehr bedenklich ist und offensichtlich ja nicht am Trainer lag, dass du eben nicht besser Fußball gespielt hast. Bin echt gespannt, was jetzt bei den Kölnern passiert, weil man war eigentlich in so einer tollen, komfortablen Situation in der Hinrunde nach dem Aufstieg, die man sich dann wirklich selbst verhagelt hat. Unverständlich.
Das stimmt. Das stimmt. Bevor wir weiter nach unten gehen, lass mal kurz noch das Fernduell um Platz 7 und 8 machen. Frankfurt und Freiburg. Die Frankfurter am Wochenende nur 1-1 beim FC Augsburg.
Ja, zu wenig.
Zu
Zu
wenig.
wenig, ich glaube, ja, und wenn man jetzt auch so ein bisschen die Berichterstattung um Frankfurt mitbekommt, da scheint es ja jetzt wirklich auch nochmal intensiver zu knallen, intern mit Riera und dem Team. Burkhardt so ein bisschen, ja, auf die Bank degradiert, weil er wohl einen zu hohen Körperfettanteil hat. Also das ist alles wahnsinnig wild, was im Moment aus Frankfurt kommt. Und wenn man so die Auftritte der letzten Wochen nimmt, also ich glaube, da sind wir uns vielleicht einig, dass wir dann wirklich eher den Sportclub international sehen wollen als die Eintracht, der es vielleicht dann auch mal gut tun würde, eine Saison ohne internationalen Wettbewerb, dass sie sich wieder auf Fußball konzentrieren und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die ja dann auch selbst inszeniert wurden, so ein bisschen runterschrauben können.
Fabi, zum Start der kommenden Saison Frankfurt, neuer Trainer an der Seitenlinie stehen?
Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich glaube, das ist dieses Gerüst ist nicht tragbar für die
Übergangstrainer.
Eintracht. Ja, da wird Geld verbrannt. Definitiv die falsche Entscheidung. Aber es ging vom Tag 1 an eigentlich in die falsche Richtung, muss man ja ganz ehrlich so sagen.
Also Fehlgriff von Krösche. Restprogramm HSV, BVB, Stuttgart für die Frankfurter. Parallel dazu Sören, die Freiburger, Wolfsburg, HSV und Leipzig. Und dazwischen halt noch Braga, ne?
Ja.
Jetzt das 4:0 am Wochenende natürlich, bedingt auch durch den Auftritt im DFB-Pokal, hat man den Freiburgern auch angemerkt und die Reisen nach Dortmund kann sich der Sportclub eigentlich ja die letzten Jahre ja auch bekanntlich sparen.
Ja, ich will nicht sagen, das Spiel konntest du von Anfang an abschenken. Da lag der Fokus einfach auf Braga. Ich finde, das hast du auch gemerkt, dass sie dann sich auch nach dem frühen 1-0 und 2-0 nicht mehr wirklich gewehrt haben, dass sie es dann so ein bisschen versucht haben, halbwegs in Grenzen zu halten. Der BVB hat es dann konsequent ausgespielt, das ist okay. Aber klar, bei Freiburg liegt jetzt der Fokus auf dem Rückspiel. Sonntag jetzt gegen Wolfsburg ist vielleicht auch nicht das Spiel, worauf du dich am meisten freust dann vor so einem Rückspiel. Aber das ist eine große Chance, dann 3 Punkte zu holen. Wobei die Wolfsburger, die müssen auf jeden Fall, die haben mehr Druck. Und das könnte dann auch ein Vorteil für die Freiburger sein, dass sie gegen eine Mannschaft spielen, die offensiv dann eben auch was machen muss, dass sie da auf ihre Konter setzen, um vielleicht ja irgendwie die Kräfte schonen, weil ich glaube, da muss man ja schon sagen, das wäre natürlich für die deutsche Bundesliga, Fabi hat es ja schon gesagt, super, wenn im Rückspiel dann die Sensation gelingt und die Freiburger ins Finale einziehen.
Das stimmt. Ja, und Fabi, die Mannschaft von Niko Kovac, der BVB, 12. Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Da kann man jetzt auch schon die Kaderplanung für die kommende Saison voraustreiben. Und wenn man dann so die ein oder anderen Namen liest beim BVB, innerhalb der Bundesliga, da kommt man teilweise aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Oder wie geht's dir da?
Ja, man macht Jahr für Jahr aufs Neue die gleichen Fehler und gefühlt die große Chance, die man jetzt im Sommer hat, wirklich auch den Kader ein bisschen umzubauen. Du hast Abgänge, du hast ein bisschen Budget zur Verfügung, wandert wieder genau in die falsche Richtung. Ja.
Also ich meine, so ein Danilo Döki von Union Berlin ist eigentlich, ja, wie sagt man, no-brainer, bester Innenverteidiger, was die Torgefährlichkeit angeht. Ist für die Breite im Kader mit Sicherheit gut, aber meinst du, ob das höchsten
Ja, eben, das
internationalen
ist ja das, was ich
Ansprüchen,
meine.
ne?
Das ist ja das, was ich meine. Ich meine, du kommst ja hier auch qualitativ keinen Schritt nach vorne. Wahrscheinlich im Zweifel eher sogar das Gegenteil. Das ist ja das Verwunderliche. Und ich glaube langsam, man muss auch mal hier so ein bisschen über den BVB sprechen, weil man wildert ja grundsätzlich nur noch in der Bundesliga. Über Jahre hinweg hatte den ja den Ruf eher der Verein aus dem Süden. Was ist aus dem BVB geworden, der eben genau diese Spieler findet, die dann eben für entweder sehr viel Geld abwandern oder eben auch vor allem auf nationaler Ebene den Unterschied machen?
Ja, vielleicht kommt da ja noch der eine oder andere Diamant, der da gefunden wird in der Sommerpause.
Aber es kann nicht bei Union Berlin Doki sein.
Oder vielleicht, was habe ich heute Morgen noch gelesen, eventuell Ito. Aber damit hat der BVB ja auch schlechte Erfahrungen gemacht, Spieler von Bayern zu holen. Die sind dann entweder sehr verletzungsanfällig oder längst nicht mehr auf dem Niveau, wo sie mal waren. Ne? Mainz, Sören. Platz 10, super erste Halbzeit gegen die Bayern gespielt und dann ja, kam es über die Mainzer drüber hinweg.
Ja, da kamen die Bayern, wie man sie in dieser Saison kennt. Sie verschenken keine Punkte. Man hat gesehen, glaube ich, dass sie sich auch in der Bundesliga trotz Meisterschaft vernünftig präsentieren wollen. Ich glaube, da wurde ja auch viel drüber gesprochen. In der Halbzeit hat Kompany wohl die richtigen Worte gesagt. Und wenn dann die Bayern sich einmal in den Rausch spielen, ja, dann geht es so aus, dass du dir eine 3-0-Führung aus der Hand gibst. Wobei ich das eigentlich auch nicht mehr so wirklich verstehe. Aber wenn du 3-0 gegen die Bayern führst, du stellst dann gefühlt komplett das Fußballspielen ein. In der zweiten Halbzeit machst du noch Verteidigungsdinge. Und dass das nicht funktioniert, wenn die Bayern Bock haben, ist, glaube ich, eigentlich jedem klar. War auf jeden Fall eine verpasste Chance. Aber man muss ja, glaube ich, auch sagen, für die Mainzer ja, geht es um nichts mehr. So, also von daher, das war auf jeden Fall ein Highlight. Aber wenn ich mir jetzt auch so das Restprogramm der Mainzer anschaue, du spielst jetzt noch auswärts in St. Pauli, da hast du auf jeden Fall die Chance, in den Abstiegskampf mit einzugreifen. Da bin ich mal gespannt, wie du da auftrittst. Aber es geht um nichts mehr. Und von daher, ja, ist die Saison für Mainz fast beendet, würde ich sagen.
Richtig, denke ich auch. Fabi, was zu dem Spiel noch oder lieber
Nee.
zu gut, dann schmeiße ich hier mal einen Block hin mit den Mannschaften, die so gut wie gerettet sind, alle 32 Punkte. Gladbach, Bremen und Union. Was fällt dir dazu ein?
Sehr überschaubares Niveau, Qualität, sehr viel Glück, dass sie aufgrund des Saisonverlaufs im Zweifel mit dem Nichtabstieg davonkommen, aber spätestens nächstes Jahr alle in der Situation sind, wo es genau um dieses Thema geht. Keine Weiterentwicklung, wenig Geld da, um im Sommer nachzulegen. Sehr bedenklich zusammengefasst.
Gladbach hat das Geschäftsjahr auch wieder mit einem großen Minus abgeschlossen. Wobei jetzt der Auftritt am Wochenende in Wolfsburg eigentlich gerade in der ersten Halbzeit war ich schon überrascht, hatte ich von Wolfsburg eigentlich auch mehr erwartet. Wäre hinten raus vielleicht sogar Gladbacher Sieg mit drin gewesen, ne? So.
Ja, auf jeden Fall. Vor dem Vorfeld, also vor dem Spiel, glaube ich, hat man schon in Wolfsburg wahrgenommen, dass man dieses Spiel eigentlich gewinnen muss, um wirklich drin zu bleiben. Aber jetzt mit der Niederlage von St. Pauli nimmst du den Punkt ja auch mit. Das hat Dieter Hecking ja auch gesagt. Der Punkt kann dann hinten heraus dann eben noch wertvoll sein. Aber es geht nicht, dass du in dieser Saison keinen Sieg mehr holst. Von daher muss Wolfsburg jetzt in den nächsten Spielen auf jeden Fall punkten, dreifach punkten. Und wie du schon sagst, also in Gladbach war gegen Gladbach war auch jetzt die Gefahr groß, dass du das Spiel hinten heraus noch verlierst. Und dann, ja, wäre es brutal schwierig geworden. Aber jetzt für die Wolfsburger muss man sagen, du hast eine Möglichkeit, jetzt in Freiburg Punkte zu holen. Dann kommen die Bayern nach Wolfsburg. Da würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt. Und dann hast du vielleicht, und darum geht es ja, glaube ich, auch für die Wolfsburger, dass du am 34. Spieltag dieses Endspiel auf Pauli hast, um den 16. Tabellenplatz.
Also ich würde tatsächlich so weit gehen und zu sagen, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen laufen, weil Wolfsburg hat eigentlich ein richtig fieses Restprogramm mit Freiburg auswärts, Bayern zu Hause. Allerdings bekommst du beide Mannschaften zum bestmöglichen Zeitpunkt. Du hast jetzt die Freiburger, die alles dran setzen werden, unter der Woche ins Europa League-Finale einzuziehen. Im Rahmen ihrer Verhältnisse, glaube ich, auch ein bisschen rotieren werden. Ungewohnte Situation. Ich glaube, da kann schon was drin sein. Sind wir ehrlich.
Meinst du wirklich, nach den Auftritten der Wolfsburger jetzt über die komplette Saison? Also ich weiß nicht, ob ich es da als VfL Wolfsburg da jetzt aufs allerletzte Spiel in Hamburg drauf ankommen lassen will, mit dem Stand, dass ich da auf jeden Fall gewinnen werde.
Nee, das sage ich gar nicht, aber ich glaube, dass für die Wolfsburger durchaus 6 Punkte vielleicht rauskommen können. Ich glaube, Wolfsburg wird nicht direkt absteigen, das kann ich jetzt schon sagen. Definitiv nicht. Bin ich fest von überzeugt. Und St. Pauli holen sie mindestens, weil St. Pauli ist gefühlt tot. Spielerisch. Ergebnistechnisch oder traut einer von euch beiden Pauli Punkte zu am Wochenende?
Gegen Mainz, nein,
Das ist das Spiel,
Leipzig.
was sie gewinnen müssen, auf
Ja.
jeden Fall. Wenn die wirklich Platz 16 halten wollen, musst du das Spiel auf jeden Fall gewinnen.
Ja, normalerweise wünscht sich ja jeder 16. eigentlich 2 Heimspiele jetzt, einmal gegen
Ja.
Mainz und einmal gegen Wolfsburg, gegen den 17. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich traue St. Pauli nicht mal zu, dass ihr irgendwo noch einen Punkt holt.
Nee. In Leipzig wirst du wahrscheinlich dann untergehen, kann ich mir
Du
vorstellen.
hattest jetzt letzte Woche zum Beispiel Heidenheim,
Ja.
muss man ja auch sagen, wenn wir das Spiel jetzt einmal kurz, ganz kurz durchgehen. Das war ein 100% verdienter Sieg für die
Definitiv,
Heidenheimer.
ja.
St. Pauli hatte in dem Spiel überhaupt gar keinen Auftrag. Also ich glaube, die sind ja nicht mal wirklich gefährlich vors Tor gekommen.
Es geht natürlich ungünstig nach 2 Minuten sofort den Rückstand, da hast du sofort den Nackenschlag gekriegt. Aber trotzdem, ne, also, aber du hast gesagt, ganzes Spiel über nicht ansatzweise ein Spiel gefunden und Heidenheim klar bessere Mannschaft gewesen und verdient gewonnen, ne?
Ach, hundertprozentig. Also wie gesagt, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich glaube, dass die Wolfsburger durchaus definitiv den 16. Platz nehmen würden. Ich bin auch mal gespannt, wie die jetzt am Wochenende die Punktausbeute der Kölner oder des HSV. Es sieht ja alles so vermeintlich sicher aus, punktetechnisch. Aber lass jetzt die Wolfsburger im Zweifel doch die Überraschung schaffen, 3 Punkte holen. Dann hängst du nämlich wieder richtig mitten unten drin.
Das stimmt. Und jetzt nehmen wir die Heidenheimer mal rein, Sören. Die haben ein
Ja.
Restprogramm. Bayern, dann haben sie noch Köln und Mainz. Ich
Ich
sag
hab's
einfach mal, darf
ja.
ich sag mal, mit viel Wohlwollen und viel Glück 4 Punkte ist Heidenheim bei 26 Punkten.
Ja.
Pauli holt keinen Punkt mehr.
Ich habe es mir nämlich gerade auch gedacht, als ihr über St. Pauli und Wolfsburg gesprochen habt. Man nimmt an, also klar, alles Theorie, aber St. Pauli und Wolfsburg holen keinen Punkt mehr. Heidenheim gewinnt die letzten 2 Spiele. So, und was machen wir dann? Ne? Also die leben noch und ihre Chance ist, glaube ich, dass keiner sie mehr auf dem Zettel hat. Und das ist natürlich auch aus berechtigten Gründen. Aber wenn man so die, wenn man, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, gerade die letzten 2 Spiele, da 3 Punkte holen jeweils, dann sind sie wieder mit in der Verlosung drin. Natürlich vorausgesetzt, Pauli und Wolfsburg punkten nicht mehr, aber die würde ich noch nicht ganz abschreiben. Vielleicht können wir sie abschreiben jetzt nach dem Wochenende, aber noch nicht.
Ja, zumindest am letzten Spieltag wird es ja maximal dann
Ja.
vielleicht für beide einen Punkt geben noch, ne?
Ja.
Wenn sie gegeneinander dann spielen. So, blicken, wollen wir vorausblicken. Kommendes Wochenende. Fabi, die Bayern zu Hause, Heidenheim. Sind die Bayern großzügig?
Ich glaube
Wettbewerbsverzerrung?
schon. Nee, ich glaube keine Wettbewerbsverzerrung, aber ich glaube, es wird sehr viel rotiert werden, was auch verständlich ist. Und es ist gut möglich, dass Heidenheim vielleicht einen Punkt mitnimmt.
Gut, so ein Kampf um Platz 7, die Frankfurter Eintracht empfängt den HSV Samstagnachmittag.
Ja, ich tendiere eher, dass der HSV Punkte mitnimmt. Und dass die Krise da in Frankfurt ja, weitergeht.
Okay, gut, dann nehme ich mir mal ein Spiel raus. Der FCA zu Gast an der Weser bei Bremen. Dadurch, dass der FCA ja eigentlich so gut wie sicher und gerettet ist, kann ich mir vorstellen, dass sie versuchen, hinten heraus nochmal ja, mit auf Platz 7 und 8 zu schielen. Gehe ich mit dem Augsburger Auswärtssieg. Union Köln, ein Spiel, wo es für beide um nichts wirklich geht, so.
Nein, die Kölner gewinnen.
Köln gewinnt.
Ja.
Fabi, Champions League. Hoffenheim VfB.
0-1.
Auswärtssieg. Komm, dann kriegst du das Topspiel hinterher auch noch. Leverkusen.
1-1.
1-1, okay. Pauli Mainz, Sören.
Ist die letzte Chance, glaube ich, so wirklich zumindest die Stimmung so ein bisschen zu drehen. Von daher würde ich auf einen knappen 1-0 Heimsieg für St. Pauli setzen.
Okay.
Wow, krass.
Okay. Dann wird es mal richtig spannend. Gut, die Gladbacher werden Sonntagabend gegen Dortmund verlieren. Knapp 2-1. Und dann haben wir noch den Sportclub Freiburg gegen Wolfsburg. Boah, Sonntag halb 8. Boah, Prost Mahlzeit. Ja, was machen wir da? Trauen wir dem Wolf?
Wolfsburg gewinnt.
Oh, Sören ist.
Das habe ich doch gerade gesagt. Und dann hat jeder mich für verrückt erklärt.
Hast du
Hast uns
Sören
überzeugt.
überzeugt, ja, genau. Ich gehe, da wird er eher mit dem Unentschieden gehen, aber nicht weiter schlimm.
Und dann
So.
sollte es Tipico spielen, auf jeden Fall, weil die Quoten tatsächlich richtig gut sind für die ganzen Unentschieden.
Ja, du kannst.
3,6 jetzt vor der Tipp von Sören 2,8, Pauli Heimsieg.
Okay.
Bei Leverkusen Leipzig 3,9er Quote auf Unentschieden. Selbst wenn du den VfB gewinnen lässt in Hoffenheim noch eine 2,6er Quote. Boah, das wäre ein guter Tippschein. Ihr habt auf Köln in Berlin getippt, Dreierquote. Da könnte man fast sozusagen reich werden
Reich
mit.
werden.
Oh, und dann lassen wir die Heidenheimer noch einen Punkt holen in München.
Sechser, Siebener.
7,5er Quote. Ein Zehner auf 10er Quote auf den Sieg Heidenheim.
Gehen wir nochmal in uns. Morgen ist ja kein Spieltag. Vielleicht machen wir nochmal einen Schein zum Saisonende hin zusammen. Nochmal was
Verlockend.
rausholen.
Verlockend.
Verlockend. Verlockend ist auch die zweite Liga. Jungs, was machen wir Samstagabend? Wollen wir uns Richtung Gelsenkirchen aufmachen?
Muss ich nicht unbedingt mittendrin stehen, aber ich glaube, es steht kurz bevor drei Matchbälle. Ich glaube, die Schalker schaffen es jetzt. Wenn man auswärts in Paderborn gewinnt, ein Do-or-Die-Spiel zu Hause gegen Düsseldorf, alles angerichtet, Stadion wird brennen. Da wird die Hölle los sein. Düsseldorf, glaube ich, auch ein ganz dankbarer Gegner im Moment. Von daher, das Ding ist durch. Freuen wir uns auch alle.
Auf jeden Fall. Also wenn man die Berichterstattung rund um Schalke jetzt die letzten Tage verfolgt hat, also die gehen ja mit so einem breiten Kreuz da durch die Woche, ne? Also es steht außer Frage, dass da Schalke nicht gewinnen wird, ne? Und aus Düsseldorfer Sicht gibt es, glaube ich, nichts Undankbares, als zu dem Zeitpunkt jetzt als Tabellenfünfzehnter nach Schalke zu müssen. Ja, das wird auf jeden Fall ein Spektakel werden, vor allem wenn man weiß, welche Power da die Arena dann entfalten kann. Also ich freue mich, ich werde es mir Samstagabend auf jeden Fall anschauen. Und ja, zu den Düsseldorfern, die feiern am Freitagabend einen 3-1 ganz, ganz wichtigen Heimsieg nach 5 Niederlagen. War es vorerst mal ein Befreiungsschlag, aber es bleibt weiter entspannt, nur ein Punkt vor den Abstiegsrängen. Und ja, also du kannst gerne weitermachen mit der zweiten Liga.
Ja, ich glaube, der Sieg war natürlich für die Fortuna auch ja, überlebenswichtig, gerade wenn man eben auf das Restprogramm guckt. Ne? Jetzt ist das Spiel auf Schalke, dann gegen Elversberg und dann hast du vielleicht das Endspiel am letzten Spieltag in Greuther Fürth. Also das ist von daher für die Fortuna wirklich ein schweres Restprogramm. Ja, ich kann weitermachen. Ich glaube, dass Holstein Kiel auch auf dem besten Weg ist, wirklich jetzt den Klassenerhalt perfekt gemacht zu haben. 5 Punkte jetzt zwischen auf Platz 16, 1-0-Sieg bei der Hertha. Der VfL ist, glaube ich, auch jetzt endgültig raus mit dem 2-1 Heimsieg gegen Greuther Fürth. Auch ganz, ganz wichtig. Hannover ist weiter im Rennen um den Aufstieg, sogar um den direkten Aufstieg. Elversberg mit einem 3-3 in Darmstadt. Die Darmstädter, glaube ich, sind, das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, auch ein bisschen Weit weg vom Platz 3, 6 Punkte schon. Das wird nichts. Also kann man sagen, Paderborn, Hannover, Elversberg, die machen Platz 2 und 3, glaube ich, jetzt unter sich aus. Ja, und unten im Keller, das muss man wirklich sagen, ist alles offen. Dresden musst du mit reinnehmen, also von Platz 12 bis Platz 17, würde ich sagen, ist alles offen. Die Münsteraner auch schon ein bisschen weiter weg auf Platz 18. Von daher, die letzten 3 Spieltage werden brutal spannend. Oben wie unten.
Ja, mit Blick aufs kommende Wochenende, direkt Duell da zwischen Paderborn in Elversberg natürlich. Ne? Da wird es dann richtig spannend. Okay, Hannover hat das Heimspiel, Münster ist natürlich...
muss gewonnen werden.
Muss gewonnen werden, aber Hannover hat dieses Jahr auch schon das eine oder andere Heimspiel gerade gegen die schwächeren Gegner Punkte liegen lassen. Gut, Dresden und im Abstiegskampf empfängt Lautern, die letzten Wochen ja auch mehr oder weniger gefühlt jedes Spiel abschenken. Ja gut, und Magdeburg empfängt die Hertha, die jetzt ja am Wochenende auch gegen Kiel verloren hat. Also da wird es, wie eigentlich die komplette letzte Saison, auch richtig spannend werden. Fabi, ringst du dich denn durch, am kommenden Spieltag nochmal mit nach Düsseldorf zu kommen?
Also du meinst nach dem Auswärtsspiel in Schalke?
Genau, genau.
Letzte gegen Heim, Elversberg?
Gegen Elversberg, da kann dir nichts passieren.
Okay, da kann man sogar dann auch im Familienblock
zum Beispiel, machst einen Familienausflug, überrasche deine Familie.
Das überlege ich mir auf jeden Fall sehr gerne, ja.
Ja, das hört sich auch schon mal sehr gut an. Gut, Jungs, dann haben wir noch den Gewinner des Spieltages. Wen habt ihr denn da? Ich höre gar nichts.
Ja, ich glaube, sportlich würde ich sagen, der FC Schalke auf jeden Fall, der einen Riesenschritt jetzt Richtung erste Liga gemacht hat, und nicht sportlich für gerade für Fabi, Florian Plettenberg heute announced oder gestern Abend, glaube ich, wird ein eigenes Buch rausbringen. Das ist sicherlich auch ein Gewinn für die Literatur. Vielleicht schon mal vorbestellen.
Wahnsinn.
Das schmeißen wir dann zusammen, so dass von der Fabian von
uns. Mein Gewinner des Spieltags ist Edin Terzic, der meines Erachtens einen absoluten Traumjob und Trainerjob jetzt bekommen wird bei Athletic Bilbao. Finde ich richtig, richtig gut für alle Seiten. Ich glaube, da wurde jemand sehr, sehr gut beraten.
Meinst du wirklich das Match da zwischen den beiden und Spanien?
Da passt alles. Die Stadt ist wunderschön. Ich habe es ja mal in unsere Gruppe geschrieben. Super. Okay. Ja, ich glaube, das passt.
Und ich nehme Carla. Carla sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts. Carla ist die Wäscheleiterin der Go Ahead Eagles und ist nach 27 Jahren in Rente gegangen. Und da haben die Fans eine schöne Choreo für sie gebastelt mit dem Bezug, der Verein besteht nicht nur aus Spielern, sondern aus allen Menschen im Hintergrund. Somit Carla nach 27 Jahren Wäscheleiterin in Rente gegangen.
Ich bin gerade am gucken, weil ich glaube sogar, dass ich von denen einen Kugelschreiber habe.
Von den Go Ahead Eagles?
Ich glaube schon.
Okay.
Ich weiß zwar nicht, warum. Aber gut, ist ja auch egal.
Gut, Jungs, dann wünscht euch noch einen erholsamen, freien Tag, ein schönes Wochenende, und dann schauen
ebenfalls
wir mal, wann wir uns das nächste Mal hören. Ob nach der Champions League oder noch vor der Champions League. Auf jeden Fall ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bis dahin mal.
Danke. Ebenfalls. Danke. Tschüss.